NDR Info. Redezeit.
Im Studio ist Burkhard Plemper. Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute Abend können wirklich alle mitreden. Unser Thema ist die Kindererziehung. Ob Sie nun selbst Kinder haben, ob Sie manchmal aus Gefälligkeit oder professionell Kinder betreuen, ob Sie sich über die Kinder anderer Leute ärgern oder sich daran erinnern, wie es bei Ihnen früher war. Papa, Mama, planlos, wann sind Kinder gut erzogen, fragen wir heute im Rahmen der aktuellen NDR-Debatte und erwarten Ihre Antworten. 08000 441777 ist unsere kostenfreie Telefonnummer. 08000 441777. Sie können sich auch per Mail bei uns einschalten. mail@ndr.de/redezeit. Sind die Kinder heute schlecht erzogen, wollte Thomas Christes von Passanten wissen und hat ganz Unterschiedliches gehört.
Ach, schlecht erzogen nicht. Die sind sehr frei erzogen. Seine Meinung zu äußern, indem die sich auf den Boden schmeißen und zu sagen, Mensch, das möchte ich jetzt nicht, finde ich eigentlich auch in Ordnung. Man muss nur gucken, wie man als Eltern reagiert, dass man da nicht zu streng reagiert.
Es gibt viele Kinder, die keinen Respekt vor anderen Kindern haben oder vor älteren Leuten.
In Gaststätten sieht man das sehr oft, dass die Kinder machen dürfen, was sie wollen. Wenn die Eltern sagen können, bleibt mal ruhig am Tisch sitzen oder geht draußen auf einen Spielplatz, der oft da ist.
Ja, im Supermarkt, wenn die schreien und nicht ihren Willen kriegen und links liegen gelassen werden. Das nervt mich ziemlich ab.
Die Kinder sind nicht so gut erzogen, das liegt dann an den Eltern. Sie lassen denen zu viel Freiheit, geben keine Grenzen.
Die sind zu jung und genervt von ihren eigenen Kindern, ja.
Was ich richtig nervig finde, ist, wenn man so auf dem Spielplatz ist und dann andere Kinder so Sandburgen kaputt machen oder sowas. Also so Dinge zerstören und die Eltern das nicht kümmert von anderen. Das finde ich nicht in Ordnung. Aber sonst nervige Kinder, das stört mich nicht. Ein bisschen quengeln gehört dazu.
Ja, da gab es eine Backpfeife und dann war Schluss. Das gibt es heute leider nicht mehr. Nein, ich will das nicht bedauern, aber manchmal wäre es vielleicht schön, wenn man das machen dürfte. Man darf es ja nicht mehr tun.
Ich kenne Bekannte, ihre Kleine ist jetzt 2 und sie meinte eben, sie erzieht ihre Tochter gar nicht. Die macht alles, was sie will, wirklich alles. Und dann sagt sie immer, oh, sie ist so anstrengend und so. Sag ich dir, wenn du sie nicht richtig erziehst, so, wenn du keine Grenzen hast, wenn du nicht sagst, nein, das reicht, sie geht an ihre Schminke und alles. Und das ist für mich, also das würde ich bei meiner Tochter nicht durchgehen lassen.
Aber wann sind Kinder gut erzogen und sind Mama und Papa planlos? Das wollen wir auch von Ihnen wissen, wenn Sie uns anrufen 08000 441777 oder mail@ndr.de/redezeit. Was wollen Sie Kindern durchgehen lassen und wann setzen Sie eine Grenze? Die Erziehungswissenschaftlerin Tanja Leitsch ist hier im Studio. Sie ist Mitautorin des Buches Die Rotzlöffelrepublik vom täglichen Wahnsinn in unseren Kindergärten. Geschrieben aus eigener Erfahrung, aus vielen Beobachtungen und Gesprächen in der Praxis. Das Verhalten der Kinder, Frau Leitsch, haben Sie ja oft als unverschämt empfunden und das der Eltern erst recht. Was hat Sie denn da so aufgeregt?
Also mein erster Start im Kindergarten, jetzt nach meiner Krippenerfahrung, war der, dass ein paar Jungs da eben Quatsch gemacht haben und irgendwann reichte es und ich sagte so, Jungs, jetzt ist Schluss. Und ich bekam die Antwort, füg dich ins Knie, Alte. Von einem 5-Jährigen und im Kindergarten. Das hat mich so geschockt, dass ich mich gar nicht handlungsfähig gefühlt habe und erstmal dachte, naja gut, das liegt jetzt vielleicht nur an diesem Kind. Das war jetzt auch kein Kind aus einem sozial schwachen Milieu. Aber es kommt ja durchaus vor, dass man da auffällige Kinder hat. Leider hat sich das dann so ergeben, dass sehr viele Kinder diesen Jargon nutzen. Vielleicht jetzt nicht mit dem ersten Teil, aber Alter, du Sack, Digger und sonst was. Das bekommt man da ohne Ende zu hören. Und eben auch, wie Kinder einem begegnen. Also akzeptieren sie meine Grenze? Also sie kommen an, rampeln mich an, kratzen, beißen mich blutig. Und es waren halt nicht nur einzelne Kinder, sondern vielleicht ein Drittel der Gruppe. Und das hat sich so über die Jahre, nachdem ich vor 10 Jahren schon mal im Kindergartenbereich tätig war, für mich bestätigt, dass meine Beobachtungen jetzt nicht persönliche Erfahrungen sind, sondern ganz viele Erzieherinnen diese Beobachtungen machen.
Und woran liegt es? Liegt es denn an den Eltern? Sind, wie es im Titel heißt, Mama und Papa planlos?
Das ist sehr unterschiedlich. Also für manche, die erziehen wirklich bewusst ohne Grenzen, weil sie selbst Grenzen setzen als sehr spießig empfinden, weil sie selbst vielleicht auch autoritäre Erziehung genossen haben und gar keine positive Beziehung zu dem Begriff Autorität haben, weil Kinder ja gleichwertig oder würdig sein können, aber eben diesen Erfahrungs- und Wissensvorsprung der Erwachsenen einfach nicht haben. Und da fehlt dann einfach die Leitung aus dem Prinzip, Leitung, Führung ist schlecht, Kinder müssen alle Erfahrungen selbst machen. Das wäre der Plan. Es gibt aber auch Eltern, die Kinder als Statussymbol mitbekommen, aber die unangenehmen Bereiche dann bitte anderweitig abgedeckt haben wollen, die geben sie dann auch gerne ab. Und das ist heute durch die verlängerten Betreuungszeiten, also von allen Kindern, jedes dritte Kind ist, glaube ich, in Deutschland in Betreuung im Vorgrundschulalter sozusagen, und davon sind über 80% zwischen 30 bis 50 Stunden die Woche betreut. Das heißt, die Zeit, die Kinder in einem Kindergarten verbringen oder in einer Krippe verbringen, ist größer als die Zeit, die die Eltern mit ihren Kindern selbst verbringen. Und dadurch entstehen automatisch auch noch Verschiebungen. Ne?
Darüber wollen wir heute Abend reden, meine Damen und Herren. Und Matthias Völchert ist unser zweiter Gast, zugeschaltet aus München. Er ist Gründer des Unternehmens Family Lab Deutschland, das unter anderem Seminare für Eltern, aber auch für professionelle Erzieherinnen und Erzieher anbietet. Und er ist Autor zahlreicher Bücher. Herr Völchert, sind denn viele Eltern planlos und wissen nicht, wie sie ihre Kinder erziehen sollen, oder wollen die das gar nicht?
Ja, erstmal schönen guten Abend. Ich glaube schon, dass Eltern Anfänger sind. Die wollen es auf keinen Fall so machen wie ihre eigenen Eltern. Also zumindest 90 von 100 wollen es anders machen, wollen ihre eigenen Erfahrungen auch machen. Dagegen ist ja auch gar nichts zu sagen. Aber als Eltern, genauso wie ich mit unseren Kindern, war ich als Vater Anfänger. Und man muss einfach dazu lernen und man muss lernen, Führung in der Familie zu übernehmen. Und dann folgen die Kinder.
Also muss ich das denn bei Ihnen im Seminar lernen oder ist es etwas, was ich ja vielleicht im Idealfall schon in meiner Familie gelernt habe?
Und dann ist ja gut, dann gibt es ja, dann gibt's ja keinen Handlungsbedarf. Eltern sind ja sehr verzweifelt, die wollen gerne, also die legen sich selbst die Latte sehr hoch und wollen... haben perfekte Vorstellungen von ihren Kindern und von ihrem Vater oder Mutter sein. Sehr häufig, es gibt auch ganz andere. Das hat eher negative als positive Auswirkungen. Wichtig ist, glaube ich, die Botschaft, Eltern müssen Führung übernehmen. Eltern müssen dafür sorgen, dass sie und ihre Kinder sicher sind und dass Respekt und Achtung innerhalb der Familie da ist. Und dann ergibt sich ein vernünftiges Verhältnis zu den Erzieherinnen natürlich auch. Wobei ich auch sagen muss, eine Mutter heute, die 4 Kinder, 5, 6 Kinder hat, da schreit jeder auf und sagt, um Gottes Willen, wie kann das die Mutter schaffen? Aber eine Erzieherin soll das mit links machen. Das geht absolut nicht. Und da muss die Gesellschaft Geld in die Hand nehmen und muss dafür sorgen, dass da, wo es am sinnvollsten und wichtigsten ist, wirklich die Leute entsprechend bezahlt werden und wesentlich bessere Schlüssel da sind, dass eine Erzieherin zwischen 5, 6, 7 Kindern, das kann man ja auch nicht generell sagen, das kommt auf die Kinder drauf an, das kommt auf die Erfahrung der Erzieherin an. Da gibt es ja noch viele andere Faktoren, die wichtig sind, aber dass da eine Flexibilität da ist, es ist ein Unding, dass die Gymnasiallehrer in dieser Form bezahlt werden und die Erzieherinnen nur einen Teil davon haben. Ja. Gerade weil es in dieser jungen Phase von 1 bis 5 so wichtig ist, wirklich mit Qualität auf die Kinder zuzugehen.
Ja, es sind einfach die Grundlagen. Meine Damen und Herren, darüber wollen wir reden, auch mit Ihnen. Mischen Sie sich ein in unser Gespräch 08000 441777, 08000 441777. Wann sind denn, Frau Leitsch, Kinder gut erzogen?
Es geht da um grundsätzliche Verhaltensweisen, jemanden überhaupt wahrzunehmen als andere Person. Das heißt, wenn ich in einen Raum reinkomme zur Erzieherin, dann auch meine Anwesenheit kundtun, Hallo sagen oder Guten Morgen, mich verabschieden. So kleine Dinge, die Grenzen auch des anderen zu respektieren und überhaupt den anderen zu respektieren und zu achten. Und das lernen sie, indem sie selbst respektiert und geachtet werden. Und wenn Kinder aber scheinbar keine Grenzen bekommen, also gerade im jungen Alter, brauchen sie in ihrer jeglichen Entwicklungsphase eine Grenze, die ist manchmal körperlich durch Festhalten, Raum geben, spürbar und manchmal durch bestimmte Regeln. Und innerhalb dieser Grenze kann sich ein Kind austoben und fühlt sich dann aber auch ernst genommen und kann seine Grenzen auch gewahrt sehen. Und das ist eine ganz zentrale Erfahrung. Und dann würde ich auch sagen, wenn ein Kind das elementar verstanden hat, dann hat es ja eine gute Erziehung in dem Sinn, dass der Begriff ist einfach sehr negativ besetzt, ja. Erziehung. Und es gibt keine Alternative. Ne? Also eine reine Beziehung oder Entwicklungsbegleitung oder Potenzialentfalterin beschreibt
wunderbar.
Eben nicht den
also
Verantwortungsaspekt.
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, meine Damen und Herren. Sie können sich auch per Mail einmischen, mail@ndr.de/redezeit. Andreas Ziegler aus Wermelskirchen hat uns geschrieben und der schreibt, Kinder sind gut erzogen, wenn sie rücksichtsvoll, teamfähig und selbstständig sind. Sozialer Rückzug am Handy und so weiter und der ständige Drang zur Perfektion, um einer gewissen Norm zu entsprechen, machen krank und fördern die Ellbogenmentalität. Etliche Kinder werden durch den gesellschaftlichen Druck als unnormal stigmatisiert und mit Medikamenten ruhig gestellt. Ich wünsche mir Kinder, die sich als kinderfrei bewegen können und die Grenzen von ihren Eltern bekommen. Wir sind gespannt, was Sie dazu sagen. Herr Völchert, wie finden Sie das denn? Wann sind denn Kinder gut erzogen oder ist das ein Begriff, den wir einfach weglassen müssen und was anderes suchen müssen?
Ja, also Erziehung hat ja, wie die Kollegin schon gesagt hat, eine schlechte Presse. Es geht aber auch eben nicht, oder wie schaffe ich denn Erziehung? Erziehung schaffe ich natürlich nur durch eine gute Beziehung, durch eine enge Beziehung, durch eine nahe Beziehung. Erziehung bedeutet ja eigentlich, ich will dich anders haben, als du im Moment bist. Und das kann im Einzelfall sehr wohl passen. Letztlich findet aber Erziehung zwischen den Zeilen statt. Erziehung findet statt durch das Vorleben der Erwachsenen, die um die Kinder drumherum sind. Kinder wollen kooperieren, Kinder wollen mitmachen. Und wenn sie es nicht tun, dann haben sie meistens einen Grund. Nicht meistens, dann haben sie immer einen Grund dafür, warum sie nicht kooperieren können gerade.
Und wie sehen Sie das, Frau Leitsch, als Erziehungswissenschaftlerin? Ist Erziehung, dass ich meinen Kindern ein unerwünschtes Verhalten abgewöhne oder dass ich vielleicht auch durch Vorbildhaltung ihnen zeige und sie da ganz natürlich, ohne Dressur, ohne irgendwie sie abzurichten oder sowas, dahin führe?
Also Kinder wollen oder brauchen von Anfang an eine gute Bindung. Das ist ja das, was der Kollege eben auch schon gesagt hat. Und wenn Kinder diese gute Bindung haben, dann wachsen sie auch gut in die Gesellschaft rein. Das ist nichts, was man ihnen dann antrainieren oder anerziehen muss, weil sie diesen Kooperationsdrang haben. Es gibt natürlich dann bestimmte Momente, wo ich sagen kann, so bitte nicht, ne? Das ist meine Grenze. Also ich finde, das ist dann auch die Korrektur, wo ich sage, das ist meine Grenze oder darauf hinzuweisen, das ist die Grenze des anderen. So entstehen ja auch Regeln und Normen, weil es ja auch darum geht, sich in der Gesellschaft orientieren und zurechtzufinden. Und das verlernen ja Kinder, wenn sie das eben nicht haben. Und zum anderen ist es eben so, was Sie vorhin auch angesprochen haben, mit den Handys, mit den Medien. Es ist ganz wichtig zu wissen, was brauchen denn Kinder in ihrer jeweiligen Altersphase. Ne? Also sie brauchen Bewegung, um sich zu spüren, um alles zu begreifen. Wenn sie anstatt der Beziehung und der Bindung elektronische Geräte bekommen, auf die sie sich zurückziehen, dann brauchen sie natürlich auch Tabletten, um den Rest auch nicht zu spüren. Das ist eigentlich eine ganz logische Entwicklung, die sich da abspielt.
Und oft ist es ja so, dass Kinder auch in Situationen vielleicht überfordert sind. Ja. Wir haben etliche Mails auch auf der NDR-Webseite schon gehabt. Die sind zum Teil sehr ausführlich und deshalb nur Auszüge. M. Bittner aus Hamburg schreibt, hier kann man das Versagen der Eltern täglich live erleben. Da wird stundenlang mit einem Vierjährigen diskutiert, ob denn der Taschengeld-Euro wirklich sinnvoll für das Überraschungsei ausgegeben wird. Im Szene-Restaurant an der Ecke laufen die lieben Kleinen schreiend und toben oben durch die Räume. Die Eltern lächeln liebevoll aus der Ferne, stolz darauf, dass sich Emilia, Sophie und Noah Leon so unbeschwert unter die Gäste mischen. Es ist erstaunlich, dass Eltern so verklärt durch die Stadt streifen und meinen, dass ihre Gören ein Geschenk Gottes für alle Unbeteiligten sind. Was halten Sie von solchen Eltern, Herr Völchert?
Ja, Eltern sind Anfänger, habe ich schon am Anfang gesagt.
Und ja, wissen die das nicht besser oder finden die das vielleicht in Ordnung? Und sagt ihnen keiner, sag mal, was ihr da macht, ist ein bisschen durchgeknallt?
Das sind Zeichen von Hilflosigkeit. Die wissen nicht, was sie tun sollen. Die würden gerne gehorsame Kinder haben, die schön mitmachen, aber wollen sich oftmals auch die Hände nicht schmutzig machen. Mit Hände schmutzig machen meine ich, dass sie ein klares Nein sagen und sich klar positionieren, was sie wollen, was sie nicht wollen. Und dann ist natürlich auch klar, dass wir als Eltern das nicht sofort kriegen, was wir wollen von den Kindern. Aber wenn wir beharrlich sind und diese Führung, die Kinder brauchen, nicht übernehmen, dann muss man sich nicht wundern, wenn die Hühner auf dem Tisch tanzen.
Also wir müssen Führung übernehmen und das heißt ja auch Verantwortung für die Kinder übernehmen. Ingrid Lietzmann aus Sandkrug hat uns geschrieben, eine gute Erziehung ist für mich, wenn Eltern ihre Kinder zu Selbstständigkeit und Eigenverantwortung erziehen. Da kann man sich ja wahrscheinlich drauf einigen. Vorbild sind Fernsehen, Smartphone, Fahrradfahren statt Auto, Benehmen bei Tisch, soziales Verhalten, ihnen Grenzen setzen und es Regeln in der Familie gibt. Dazu gehört ein geregelter Tagesablauf mit Ritualen, gemeinsamen Mahlzeiten, mindestens einmal am Tag, Kommunikation, respektvolles Umgehen miteinander, sowohl Erwachsene als auch Kinder und gutes Benehmen, Bitte und Danke und so weiter. Und sie schreibt, leider gibt es Eltern, vor allen Dingen Mütter, die ihre Kinder nicht loslassen können und ihnen nichts zutrauen. Den Schulweg dürfen sie nicht alleine gehen, die Mütter bringen sie mit dem Auto bis vor das Schultor, am liebsten noch in die Klasse und so weiter. Und sie schreibt, vielen Eltern ist das bewusst, dass es eigentlich nicht richtig ist. Sie schaffen es aber nicht, es zu ändern. Eltern geben aus Bequemlichkeit nach, anstatt Grenzen zu setzen. Ist es so? Also wie Herr Völchert sagt, Frau Leitsch, Sie wissen es nicht und Sie sind zu schwach, um da Position zu beziehen?
Zu schwach vielleicht nicht, aber zu unsicher. Also wenn ich von klein auf Kontakt habe zu anderen Menschen, die Kinder haben, dann lerne ich auf ganz natürlichem Wege durch Beobachtung und einfach durch Miterleben, wann welche Kinder was ausprobieren und dass das ganz normal zur Entwicklung gehört. Also als wir klein waren, meine Oma hatte einen Bauernhof, da sind wir in der Scheune rumgeturnt, haben überlegt, ist das jetzt zu hoch, sind runtergesprungen und haben unsere Erfahrungen damit gemacht. Heute ist es ja so, wenn die Kinder auf den Baum klettern, dass dann schon die Eltern nebenstehen und sagen, oh nee, das geht aber gar nicht und das ist doch hier verboten und so. Also das, was Kinder eigentlich auf natürliche Art und Weise lernen und wo sie sich auch verausgaben, wo sie sich entwickeln bei, das wird ihnen ja auch oftmals untersagt.
Also fehlen die Erlebnisräume?
Ja.
Ist es das?
Das definitiv, das ist sicherlich ein Punkt. Wenn wir mit Kindern in den Wald gehen würden, man kommt in den Wald rein und die Kinder sind ganz ruhig und entspannt. Die fahren unglaublich runter. Die wissen sich zu beschäftigen. Die werden mit allen Sinnen angesprochen und können dort das lernen, was sie wollen und was sie brauchen. Ne? Und die andere Richtung, das sind diese Dinge, was Regeln bedeuten. Also ich finde, ich fasse Regeln so auf, wir leben mit einem Miteinander. Wenn wir jetzt hier zu dritt oder zu fünft in einer WG wohnen würden, dann bräuchten wir einfach bestimmte Regeln, damit das Miteinander funktioniert. Und so gibt es in der Familie Regeln, in der Kita Regeln, am Arbeitsplatz Regeln, in der Schule Regeln.
Das hört sich so ein bisschen rigide an. Muss das rigide durchgesetzt werden oder sind es einfach auch Selbstverständlichkeiten, wie eben die Hörerin schrieb, tägliche Rituale? Also wir essen gemeinsam zum Beispiel.
Und wie essen wir? Wir hatten ein Buch gelesen mit den Kindern im Kindergarten, weil die bei mir halt in der Gruppe rumrannten und aßen oder unterm Tisch oder sich gewellert haben im Müsli. Und da gab es dann die Gesellschaft am Hofe, ja, am Tisch, im Festsaal. Und dann gab es aber auch den kleinen Mäusetisch. Die aßen auf dem Boden, schmatzten, furzten, rülpsten. Das fanden die Kinder auch sehr amüsant und haben dann aber gemerkt, sie möchten selbst wählen können. Ne? Sie möchten gerne in einem Restaurant essen können, zu einem Buffet oder ganz normal am Tisch. Und irgendwann fanden sie den Mäusetisch auch doof. Das haben wir aber auch gemacht. Wir haben uns unter den Tisch gesetzt, haben mit den Fingern gegessen, haben geschmatzt, haben die Sachen runterfallen lassen. Manche fanden es aber auch eklig. Und diese Erfahrung machen zu können und trotzdem zu verstehen, wenn ich da bin, Das funktioniert so. Und es auch zu können, es wählen zu können. Und viele Kinder können gar nicht wählen, weil sie die Alternative nie kennengelernt haben.
Wie kommen wir aus dieser Situation raus, meine Damen und Herren? Was sollen wir Kindern durchgehen lassen? Und wie können wir vielleicht auch vorbildhaft dafür sorgen, dass sie ein Verhalten an den Tag legen, das dann auch andere nicht so beeinträchtigt und das allgemein akzeptiert ist? Rufen Sie uns an, unsere Telefonnummer 08000 441777. Ralf Duske aus Elmshorn, guten Abend. Ja, was sollen wir denn nun machen mit den Kindern?
Schönen guten Tag oder guten Abend, Herr Klemper, und schönen guten Abend in die Runde. Ja, ich kann von mir aus berichten, dass wir in einer Familie leben, die letztlich, wie soll ich sagen, geprägt ist durch ein konsensorientiertes Verhalten. Unser Jüngster ist 12. Der Älteste ist 27. Wir durchleben eine Phase, wo Kinder jetzt so langsam das Haus verlassen. Aber letztlich lerne ich sehr viel oder habe im Laufe der Jahre sehr viel gelernt durch meine Frau, die Konflikten immer einerseits liebevoll entgegensieht, Fragen stellt, die letztlich die Kinder vor die Wahl stellt. Mhm. Also zum Beispiel, ich mache das mal an einem ganz plastischen Beispiel deutlich. Könntest du dir vorstellen, die Spülmaschine auszuräumen?
Nö.
Dann kommt, genau. Dann ist sie so weit, dass sie sagt, hör mal, wir haben diese und diese Tasks, eine davon musst du übernehmen. Also sie stellt die Wahl. Das bedeutet aber nicht, dass wenn jetzt das Kind in irgendeiner Form sagt, ich will alles nicht, dass es damit dann gut ist, sondern unsere Kinder haben gelernt, dass sie an der einen oder anderen Aufgabe nicht vorbeikommen, mhm, so ganz zu Anfang. Heute ist es so, dass sie von sich aus mehr oder weniger, das ist abhängig vom Alter, weil 7 Kinder ist ja nicht so ganz... ineinanderlaufend, begreifen, okay, es sind bestimmte Dinge zu tun, es sind gemeinschaftliche Dinge zu tun und es funktioniert wunderbar. Ich erlebe dann manchmal, dass natürlich auch Nachlässigkeiten da sind oder Dinge versprochen werden, die dann halt einfach nicht erledigt sind. Ja. Aber wir sprechen darüber.
Ja.
Immer wieder in Liebe. Und so, dass die Kinder auch einen wirklich reichen Raum haben und sich wohlfühlen, auch wenn sie mal Dinge nicht erledigt haben. Immer unter der Wahrung ihrer eigenen Persönlichkeit. Und das ist, glaube ich, das, was sie auch brauchen. Und mhm, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die Anerkennung. Unser 12-Jähriger, wir haben ein relativ großes Grundstück, der hat neulich den Rasen gemäht. Da können sie drauf Golf spielen. Und das war einfach total toll und schön. Mhm. Und Wertschätzung, Anerkennung der eigenen Grenzen und das Liebhaben der Person an sich, das ist, glaube ich, das, was Kinder und natürlich Zeit, wir spielen viel, wir essen gemeinsam, das ist das, was Familien heute brauchen. Was dazugehört, ist natürlich Zeit.
Ja, und das... Das ist ein ganz wichtiges Problem und diese Zeit haben einfach auch viele Eltern nicht. Vielen Dank, Herr Duske. Wir haben auch eine Mail dazu bekommen, die passt. A. Krug aus Hamburg hat geschrieben, mich ärgert die Pauschalierung. Es gibt viele Eltern, die aus den verschiedensten Gründen überfordert sind und da sind wir auch bei dem Zeitproblem. Ich musste meinem Sohn auch lange erklären, warum er ins Bett muss, während andere Kinder noch draußen spielen dürfen. Das strengt an und nervt auch manchmal, aber heute kann ich mich auf den Jungen verlassen. Wichtig ist einfach, konsequent zu bleiben, das geht auch spielerisch. Als der Junge noch klein war, hatte er keine Lust mehr beim Abwasch zu helfen. Ich meinte, ich habe auch keine dazu, dann haben wir gespielt und kurz vor der Essenszeit habe ich festgestellt, dass wir ja nun nichts essen können, weil wir ja keine Teller mehr haben. Sie hätten sehen sollen, wie schnell er mir geholfen hat. Seitdem weiß er, es ist wichtig. Herr Völchert, ist das eine Methode, Eltern, die verunsichert sind, klarzumachen, wie es denn geht?
Also ich finde sehr gut, was Herr oder Frau Krog sagt oder schreibt. Pauschalierung hilft uns nicht weiter. Jedes Mal, das ist in jeder Familie eine Spezialanfertigung. Es gibt keine Methodik, die irgendjemand glücklich macht, sondern wir müssen rausfinden, was habe ich überhaupt für ein Kind? Was ist das, wie verändert sich meine Partnerschaft dadurch? Was für eine Familie wollen wir sein? Und diesen Werdeprozess, den muss man zusammen durchlaufen. Und da ist nicht jeder Schuss ein Has, da geht einiges daneben. Und man muss auch, glaube ich, wirklich sich auch Fehler verzeihen. Eltern sein ist, lernt man im Tun und lernt man nicht aus Büchern oder aus Seminaren, sondern Eltern sein ist eine, entwickelt sich im Laufe der Zeit und alle wollen gerne gute Eltern sein, wollen gerne Kinder haben, die erfolgreich im Leben stehen und ihr Leben so leben können, wie sie es brauchen und wie sie es können.
Aber was heißt das, Herr Völchert? Haben Eltern dann, so wie Sie sie kennenlernen, die ja auch zu Ihnen kommen, um bei Ihnen etwas zu lernen, haben die formulierte Ziele, was sie erreichen wollen und absolut, wollen von Ihnen erfahren, wie sie zu diesen Zielen hinkommen? Oder sind die orientierungslos und erhoffen von Ihnen erstmal eine Orientierung?
Also es gibt auch Eltern, die die Orientierung kurzfristig verloren haben. Aber meistens haben die Eltern ganz konkrete Fragen. Und gerade in unseren Elternkursen, in den Family Lab Elternkursen, ist es eine ganz große Entspannung für die Eltern zu sehen, hoppla, das geht der anderen genauso. Die anderen schütteln sich das nicht aus dem Ärmel, sondern die haben ähnliche Probleme oder andere, aber haben eben auch Probleme. Und das ist ja auch eine Qualität und eine Kraft, dass man sich hinsetzt und sagt, es ist nicht alles poliert. Mhm. Eltern haben schon auch die Tendenz, sich gegenseitig vorzuspielen, bei uns läuft alles locker.
Mhm. Aber ist es denn der richtige Weg, sich dann Ziele zu setzen, oder ist es wichtiger, eine Haltung zu entwickeln? Das heißt also nicht zu sagen, ich möchte, dass mein Kind so und so wird und deshalb mache ich das und das, sondern dass es umgekehrt wichtiger ist, die Haltung zu haben, die Haltung dann natürlich auch in der Familie insgesamt und etwas vorzuleben.
Also es funktioniert ja nicht, wenn ich ein Bild von meinem Kind entwickle und es danach erziehen will, mhm, sondern es funktioniert, wenn ich mich zeige, wie ich bin, was meine Werte sind, was für mich wichtig ist. Und daran orientieren sich Kinder automatisch. Deshalb habe ich vorher gesagt, Erziehung findet zwischen den Zeilen statt. Wenn ich dafür sorge, dass, wie in dem Beispiel vorher, die Teller abgewaschen werden und das einfach macht, dann sieht das Kind, aha, der wischt, der spült die Teller vorher ab und wird beim 5., 6. Mal mitmachen. Wenn es nicht mitmacht, hat es einen Grund. Und dann ist es interessant, sich um diesen Grund zu kümmern, warum es das nicht macht.
Wir haben eine Mail bekommen von Chris aus, das ist der Vorname, aus Hamburg. Wenn ich als Lehrerin eines Gymnasiums mit einer Mutter spreche, die mir sagt, sie habe ihr 10-jähriges Kind bereits aufgegeben, bin ich sprachlos und zutiefst betrübt. Mhm. Wenn sie ihr Kind nicht auffangen kann, wer dann? Ich denke, Eltern gehen Konflikten zu oft aus dem Weg und Prioritäten werden falsch bzw. nicht zugunsten der ja meistens gewünschten Kinder gesetzt. Das ist fatal und führt zu irreparablen Schäden. Mein Wunsch an die Eltern: Setzen Sie Ihre Prioritäten mit Blick auf die Familie und sehen Sie Konflikte als Möglichkeit zur positiven Einflussnahme.
Ja, also da muss ich ja auch dazu sagen, das ist eine Mutter und da ist wirklich eine Pauschalierung, wenn wir sagen, die Eltern, da ist eine Mutter und die braucht Unterstützung, die braucht Hilfe. Die will mit Sicherheit nicht ihr Kind aufgeben, sondern die weiß nicht, was sie im Moment gerade tun soll. Und da braucht sie Unterstützung und wohlwollende Hilfe. Und da kann auch die Lehrerin sehr viel geben, indem sie ihr zuhört. Nur das ist in unserem System nicht vorgesehen, sondern da ist Abfüllen von Unterrichtsstoff vorgesehen. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade diese Lehrerin, die das gehört hat oder spürt bei dieser Mutter, für diese Mutter eine große Hilfe sein kann.
Meine Damen und Herren, unsere Telefonnummer 08000 441777, da können Sie sich einmischen. Jonas Edling aus Hannover, was sollen wir denn tun? Was ist dann ein erstrebenswertes Erziehungsziel, um es mal so zu formulieren, für Sie?
Ja, schönen guten Abend in die Runde. Ich muss dazu sagen, ich bin Vater von 3 Söhnen. Davon ist der älteste 8, der jüngste ist 2. Und ich gehe damit völlig konform, dass man sagt, dass sich Kinder an gewisse soziale Normen halten müssen. Was ich so ein bisschen schwierig fand, war vorhin die Aussage bezüglich der Gehorsamkeit. Denn ich finde, man muss Kindern auch beibringen, dass sie Sachen hinterfragen müssen. Und gerade das ist, denke ich, was wir in der heutigen Gesellschaft brauchen. Und das fängt halt im Endeffekt schon im Kindsein an. Und auch ein Kind darf Sachen hinterfragen und darf auch Sachen diskutieren. Und mein 8-Jähriger, mit dem diskutiere ich natürlich viele Dinge, die ein Kind dann auch entscheiden kann. Und das soll er auch entscheiden. Denn ich finde, reine Gehorsamkeit erzieht oder verändert im Endeffekt dieses Hinterfragen von Kindern und auch Erwachsenen. Auch ich hinterfrage Dinge und ich finde das ganz wichtig, dass Kinder das auch weiterhin tun.
Wo ist denn da bei Ihnen die Grenze? Wo sagen Sie, darüber will ich jetzt nicht diskutieren, bitte mach das einfach? Und wo ist der Raum, dass Sie das dann auch mit Ihrem 8-jährigen Sohn, mit den Kleinen dann vielleicht auch aushandeln?
Eine große Grenze ist zum Beispiel das Fernsehen. Das legen wir fest als Erwachsenen, wie viel die Kinder fernsehen dürfen, was sie fernsehen dürfen. Da kann man dann zwar immer mal darüber diskutieren, ob sie jetzt vielleicht in der Woche mal einmal noch mal extra fernsehen dürfen, aber da wird trotzdem fallen die Eltern die Entscheidung. Also das ist nichts, wo ich dann mit den Kindern stundenlang drüber diskutiere. Wenn ich sage, nein, ihr dürft nicht weiter fernsehen, dann gibt es das auch nicht mehr.
Dankeschön, Herr Edeling. Wir haben eine Mail bekommen von B. Schmidt aus Wadeweiz. Ich bin mir dessen bewusst, dass meine Ansicht Empörung und oder Unverständnis hervorrufen wird. Aber Kindererziehung ist genauso wie Hundeerziehung. Es müssen sehr klare Grenzen gesetzt werden von Anfang an. Es sollte einen festen Rhythmus im Leben beider, Kind und Hund, geben. Denn dieser gleiche Ablauf verschafft Sicherheit und Beruhigung. Eine nicht gewollte Tat sollte gerügt werden, nicht mit Schlägen. Eine Alternative kann angeboten werden. Was sagt denn die Erziehungswissenschaftlerin dazu, Frau Leitsch?
Also der Umgang mit dem Hund ist ja Konditionierung, ne? Also das jetzt runterzubrechen auf ein Kind und zu sagen, das kann ich genauso konditionieren wie ein Hund, weil ich bin ja der Leitwolf sozusagen und ich entscheide hier, ich führe das Rudel, ne? Das wäre natürlich falsch. Aber es gibt ja einfach Elemente auch aus der Verhaltenstherapie, wo man sagen muss, die finden in Erziehung auch statt, wenn ich bestimmtes Verhalten verstärke oder eben versuche zu vermindern durch alternative.
Aber ist denn der Leitwolf ein so falsches Bild? Denn der übernimmt Führung, der sagt auch, wo es lang geht. Denn die Hundeabrichtung, ich glaube, da kann man sich schnell drauf einigen. Das ist die Konditionierung, die Sie kritisieren und die wir ja hoffentlich auch alle nicht wollen. Ne?
Also dieses liebevolle Führen und Leiten, das ist unglaublich wichtig. Das zeigt den Kindern auch, da ist ein Erwachsener, auf den kann ich mich verlassen. Der weiß das auch und der lässt mich immer weiter wachsen, so wie es für mich gut ist, aber ich kann mich auch entspannen zwischendrin. Also ich habe Kinder erlebt im Kindergarten, die waren so angespannt, weil sie jeden Tag diese 1000 Entscheidungen treffen mussten und gar keine Zeit dafür hatten, zu spielen und sich auszuprobieren, dass die gar nicht loslassen konnten.
Was mussten die entscheiden?
Na, die müssen entscheiden, was es heute zu essen gibt, was noch das Nachmittagsprogramm ist, ob sie in den Kindergarten gehen möchten oder nicht, was sie anziehen möchten oder nicht, ob sie jetzt nach Hause gehen möchten oder nicht.
Also ist das dieser Klassiker, müssen wir heute wieder spielen, was wir wollen?
Genau. Also es ist wirklich, sind zu viele Entscheidungen. Es geht, ich spreche ja immer von dieser Altersgruppe 0 bis 6, da geht es darum, zwei Möglichkeiten zu bieten und eine Auswahl zu geben. Und nicht immer, sondern die Kinder zeigen einem ja schon, wenn sie entscheiden wollen und mitentscheiden wollen oder wenn ihnen etwas nicht passt. Ne, sie brauchen nicht die totale Freiheit, sondern die Entscheidungsmöglichkeiten in dem Raum, in dem es für sie wichtig ist.
totale Freiheit. Klar, so wie Sie es schildern, ist es ja nicht Freiheit, sondern eher Beliebigkeit.
Genau.
Nicht? Und
so
da brauchen Sie was anderes.
Genau.
Herr Völkert, also ja, die Eltern sind ja alle gut wohlgesonnen ihren Kindern gegenüber. Die wollen ja auch, die meisten Eltern, das unterstelle ich einfach, das Positive für ihre Kinder. Erkennen die nicht, was gut ist für ihre Kinder? Ist das die Unsicherheit?
Also es ist ja ein Entwicklungsprozess. Also wir werden ja nicht als Eltern geboren haben erschwerend noch, dass wir es gerne anders, ja gerne besser als unsere eigenen Eltern machen wollen. Und jetzt müssen wir uns selbst als Eltern erfinden. Und da geht halt das eine oder andere daneben. Und ich sage es nochmal, es ist so wichtig, dass wir uns da nicht für jeden Fehler geißeln, sondern wir machen Fehler und zu denen stehen wir und sagen zu den Kindern, ich habe einen Fehler gemacht. Und dann ist auch wichtig, dass man diesen Fehler nicht wiederholt und dann geht es weiter und die Kinder merken, Fehler machen die Großen, machen die Kleinen und man kann Fehler korrigieren und man kann sich selber zurücknehmen, wenn man was Falsches gemacht oder getan hat. Und das ist ja der Prozess, der Elternsein ausmacht, dass man eine schöne Zeit miteinander hat und auch durch Täler gemeinsam oder Schwierigkeiten oder Krankheiten oder Tod zusammengeht. Und das ist ja das, was uns verbindet und uns diese Kraft und Nähe gibt.
Also das finde ich total schön, dass Sie jetzt den Blick mal auf das Positive lenken, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, auch als Erzieherin wächst man in seine Rolle rein und auch in die Aufgaben als Verantwortungsperson für Kinder. Und mit Kindern macht es unglaublich viel Spaß. Also selbst wenn man Fehler macht, die verzeihen einem die Fehler. Mit denen kann man unglaublich viel lernen. Es ist wirklich ein ganz schöner Prozess. Nur dazu gehört, wie im Leben auch, wenn man nicht die tiefsten Täler durchschritten hat, kann man die höchsten Höhen auch nicht wirklich so genießen. Und das ist, dass es zum Elterndasein gehört, beides. Oder zum Erzieherdasein.
Aber verliere ich meine väterliche oder mütterliche Autorität, wenn mein Kind sieht, ich habe einen Fehler gemacht?
Nein, überhaupt nicht.
Nee, ist das allgemein bekannt?
Nein. Das ist der Angst vor dem Liebesverlust auch durch Grenzen setzen. Wenn Sie mal gespürt haben, Sie haben jemanden wirklich auf den Pott gesetzt, weil das wirklich richtig daneben war und haben gesagt, das geht gar nicht, das macht mir Angst, da kann dir das und das passieren. Ich möchte nicht, dass du das nochmal machst. Das Kind läuft einem die nächsten Stunden hinterher, die nächsten Tage und spürt, Da habe ich was bekommen.
Ja. Wir haben eine Mail bekommen von Staufenbiel aus Cuxhaven. Jemand hat mal zu uns gesagt, mit der Geburt des Kindes beginnt die Erziehung der Eltern. Und das Schwierige an der Erziehung ist, sich an die eigenen Regeln zu halten. Also das heißt, aus Fehlern zwar zu lernen, aber nicht unbedingt dieselben Fehler immer zu wiederholen. Heidrun Kofal aus Göttingen, guten Abend. Was sollen wir tun, um eben auch Erziehung so von diesem, was wir vorhin als Stichwort hatten, konditionieren, wegzubekommen und Kindern eine Entwicklung zu ermöglichen und den Eltern?
Guten Abend erstmal. Ich habe vorhin angerufen und habe einen Spruch eines alten Pädagogen dazu gesagt. Mhm. Und zwar sind im Grunde jetzt in der Sendung ja schon alle wichtigen Worte in puncto Erziehung gefallen. Das ist Liebe, das ist Vorbild, das ist Zeit. Und dieser Pädagoge, das war für mich immer ganz wichtig bei der Erziehung meiner Kinder. Und im Grunde auch beruflich hatte ich auch eine Zeit lang mit dem Thema zu tun. Erziehung, also ich zitiere jetzt, Erziehung ist Beispiel und Liebe, sonst nichts. Beides ist anstrengend, kostet Zeit und erfordert, sich mit dem eigenen Verhalten auseinanderzusetzen. Das war der Pädagoge Fröbel und das hat er schon 1837 gesagt. Und ich finde, das gilt bis heute und im Grunde fasst es alles zusammen, was für mich in puncto Erziehung wichtig ist.
Aber Frau Kofal, das mit der Liebe, das klingt gut, aber gehört zu dieser Liebe auch zu sagen, das, was Frau Leitsch gerade gesagt hat, so bitte nicht? Oder riskiere ich dann die Liebe zu verlieren?
Nein, keineswegs. Wenn man Kinder erzieht, dann muss man sie auch mal korrigieren, dann muss man auch mal vielleicht einen strengeren Ton anschlagen oder das kommt von ganz allein. Nur es darf eben keine Ablehnung sein. Wenn das Korrektur ist, in Liebe, ist es völlig okay und ist sogar ganz wichtig, auch Grenzen setzen. Ja. Nur es darf keine Ablehnung dabei rüberkommen. Insofern finde ich das völlig richtig, was da gesagt wurde. Mhm.
Vielen Dank für Ihren Anruf und für dieses Zitat. Also das, Frau Leitl, ist ja die doppelte Botschaft. Ich liebe dich, ich mag dich, aber das jetzt ganz konkret in dieser Situation, das geht nicht.
Genau, die Kritik am Verhalten, nicht am Kind selbst, an seinem Sein, an seinem Ich nehme dich an und liebe dich, sondern am Verhalten.
Wie kann ich das denn klar machen, sodass auch nicht der Zweifel bei meinem Kind entsteht, der oder die mag mich jetzt nicht mehr?
Da geht es einfach um Gefühle und um Authentizität. Also wenn Erwachsene sich wieder leisten würden zu fühlen, würden die Kinder spüren, dass das, wie der Erwachsene sich verhält, stimmig ist. Die spüren ja zuerst, bevor sie sprechen und denken. Mhm. Na, also das Gefühl ist ganz zentral. Und wenn ich als Elternteil wütend bin, dann darf ich ruhig wütend sein. Ich darf nur nicht die Integrität des Kindes angreifen. Also ich darf nicht das Kind zerstören. Das heißt, ich kann schon sagen, Mensch, das macht mich jetzt total wütend, dass du das gemacht hast, und kann aber nicht sagen, du bist total scheiße und nichts wert. Mhm. Na, das ist ein ganz großer Unterschied und den nehmen Kinder ganz sensibel wahr.
Herr Völkert, wie machen Sie denn, Sie geben ja Seminare auch für Eltern, wie machen Sie denen klar, wie sie diese Grenze ziehen können, ihr Kind zu kritisieren, also das Verhalten zu kritisieren, aber das Kind nicht niederzumachen?
Also der entscheidende Satz ist, bitte mach mich nicht falsch. Mhm. Wir dürfen also keiner will ja falsch gemacht werden, egal was er angestellt hat. Keiner will falsch gemacht werden. Wenn es in große Dinge wie Mord oder sonst was geht, dann ist entsprechende Strafe angesagt und dann fühlen sich die Täter sehr oft auch, ist es für sie wichtig, entsprechend bestraft zu werden. Aber in Erziehung oder in Familie ist es wichtig, dass ich Verhalten und Personen voneinander trenne, dass ich das Verhalten klar anspreche und sage, hör mal zu, ich will das und das nicht. Oder das fällt uns ja beim Loben ganz leicht. Das ist toll, was du gemacht hast, aber man muss immer aufpassen, dass man das nicht auf die Personen bezieht, sondern dass die Kinder nicht denken, ich bin der Größte, sondern dass die Kinder merken, aha, das, was ich gerade gemacht habe, ist gut oder ist nicht gut. Und der liebt mich aber trotzdem, obwohl ich gerade einen Fehler gemacht habe. Und das gibt Selbstwert, das gibt Selbstvertrauen, wenn ich merke, ich werde als Mensch angenommen, aber in meinem Verhalten wird das entsprechend gewertet und gibt mir der Erwachsene auch Orientierung, dass das jetzt gut oder nicht so gut war.
Aber ist das nicht schwierig gerade, stellen Sie sich vor, Sie erleben das ja wahrscheinlich tagtäglich, da ist nun diese Familie mit einem Kind, also was anderes als vorher diese ganze Geschwisterschar. Dieses Kind soll nun all das verwirklichen, was den Eltern nicht gelungen ist, oder soll die Krönung der Beziehung oder sonst was sein. Also überfrachten wir nicht auch die Kinder und interpretieren wir zu viel in sie hinein?
Deshalb machen wir Elternkurse und keine Kinderkurse. Wir wollen ja mit den Eltern arbeiten, die in diese Projektionen haben und die merken, Mensch, damit komme ich nicht zurecht. Und dann fragt, also Eltern, Menschen haben ein sehr gutes Gespür, ob sie damit richtig liegen oder nicht richtig liegen. Und in einer vertrauensvollen Runde merkt dann der Vater oder die Mutter oder beide, wenn sie da sind, ich komme aus dem und dem Grund nicht weiter.
Also es geht darum, dass eben auch Eltern was lernen müssen. Da haben wir eine Mail von G. Loppentin aus Hamburg bekommen. Hilfreich schreibt er oder sie, könnte auch eine Aufnahme der elterlichen Erziehungspflicht zum Beispiel in ein Schulgesetz sein, das auch einen erzieherischen Anteil für das pädagogische Personal beschreibt. Schließlich gibt es auch für Schülerinnen eine Verpflichtung zum Schulbesuch. Also, dass Eltern so etwas wie einen Elternführerschein oder sowas machen sollen. Halten Sie sowas, Frau Leitl, für hilfreich? Also brauchen wir solche Richtlinien, vielleicht noch ISO 9000 zertifiziert, an die wir uns halten können, weil uns das Gefühl für das, was in einer Beziehung passiert, mit einem Kind verloren gegangen ist?
Also die Frage verzweifelt mich so ein bisschen, weil auf der einen Seite ist ist Familie auch privat und ich möchte die nicht noch durch Gesetze, ich kann das gar nicht sagen, aufbrechen und für alle zugänglich machen. Und wahrscheinlich werden dann noch Akten geführt und entschieden, die haben jetzt bestanden oder nicht. Und dadurch muss das Kind dann noch, ach, was weiß ich, machen. Also das wäre mir dann ein bisschen zu viel. Und die Erfahrung in der Kita zeigt aber, wenn wir dann zu bestimmten Themen Elternabende angeboten haben, dann waren die Eltern da, die es ja sowieso schon gut gemacht haben und die sowieso schon reflektieren. Die Frage ist also wirklich, wie kommen wir an die anderen ran? Zu sagen, die Teilnahme an so einem Coaching oder Beratungsangebot ist verpflichtend, wenn ich mein Kind in die Kita gebe, weil ich dann eine bestimmte Entwicklungsbeschreibung vornehmen kann. Das wäre noch sowas, was ich mir vorstellen kann. Aber ein Führerschein, wo es wirklich um einen Test geht, ist ein bisschen zu weit gegriffen, ne?
Wir haben eine Mail bekommen von Stefan Klein aus Flintbek. Und er schreibt, lange bevor ich selber Kinder hatte, habe ich folgenden Satz gehört, um ein Kind zu erziehen, bedarf es eines ganzen Dorfes. Das heißt also, Herr Klein nimmt auch ein bisschen die Verantwortung weg von den Schultern auf den Schultern der Eltern allein. Das geht weiter, dazu passt vielleicht zu der E-Mail aus Hamburg mit den verzogenen Göhren im Restaurant, was ich vorhin zitiert habe. Betroffene, das heißt also, die anderen sollten dann ruhig aufzeigen, dass die eigenen Grenzen überschritten sind. Wichtig ist dabei, den richtigen Ton zu treffen. Vielleicht wächst dadurch wieder der Respekt vor den Mitmenschen, wenn diese auch Feedback geben. Genau. Also soll ich sagen zu denen am Nachbartisch, bitte bringen Sie jetzt Ihre Kinder mal zur Raison, oder soll ich zu den Kindern sagen, du, das geht mir jetzt auf die Nerven, was du hier machst?
Also ich würde es vielleicht mit der ersten Version, aber einer anderen Sprache versuchen, wirklich hinzugehen und zu sagen, wissen Sie, es stört mich jetzt wirklich. Ich wollte hier den Abend in Ruhe mit wem auch immer verbringen und durch das Verhalten Ihrer Kinder ist das nicht möglich. Können Sie die bitte dazu aufrufen, dass sie ein bisschen leiser sind, ne? Oder vielleicht
Herr Völchert, was passiert dann?
Ja, das kann man ja so in der Theorie nicht beschreiben. Das kommt ja auf die Eltern drauf an, ob die sich angegriffen fühlen. Dann werden sie in Gegenangriff gehen. Manche werden ganz still werden, andere sagen, jetzt gehe ich weg.
Denken die, dass die peinlich berührt sind, weil sie merken, dass ihre Kinder, dass sie ihren Kindern einen Freiraum lassen, der andere so tangiert?
Ach, man könnte es auch ganz anders machen. Man könnte es auch Kinder auch an die Hand nehmen und mit ihm rausgehen und etwas tun, was kindgerecht auch ist. Offensichtlich ist es für die Eltern auch eine schwierige Situation. Und warum soll man nicht paradox intervenieren und irgendwas tun, was für das Kind lustig ist, für einen selbst auch, als sich immer aufzuregen? Kinder sind, wie sie sind. Und vielleicht sollten wir auch ein bisschen dieses Übergrenzengehen altväterlich sehen, sondern einfach auch ein bisschen locker damit umgehen.
Aber meinen Sie, ich soll jetzt das Kind, das am Nachbartisch so rumnervt, an der Hand nehmen und sagen, jetzt gehen wir mal spielen draußen in die Sandkiste?
Nee, ne? Nein, man kann locker damit umgehen und kann, ich habe jetzt gerade ein Bild hier in München im Studentenlokal Atzinger, kann man rausgehen in den Biergarten und mit dem Kind irgendwas machen. Man muss doch nicht immer gleich auf die Eltern losgehen und guck dir dein furchtbares Kind an. Kinder sind, und wenn ich eine Verhaltensänderung von den Eltern will, kann ich ihnen ein gutes Beispiel sein. Mit Belehrungen kommt man bei Eltern nicht viel weiter.
Bei Kindern ja offensichtlich auch nicht, Frau Latsch. Also was soll man in so einer Situation tun?
Also ich frage mich so langsam, wo sind denn die Räume für Erwachsene? Ne? Also wann darf ich denn als Erwachsener noch erwarten, das ist jetzt eine Erwachsenenveranstaltung. Ich gehe zu einer Lesung und es ist ein Kleinkind dabei, das muss spielen und krakeelen. Ich sitze in einem Whirlpool in einer Therme und mich hüpft das kleine Kind an. Und ich sage dann irgendwann, weil keiner reagiert, Mensch du, ich möchte das nicht. Krieg dann aber von der russischen Mama zu hören, ist nicht schlimm, wenn Kinder das machen. Ja, soll ich das jetzt akzeptieren, dass das Kind mir ständig auf den Schoß hüpft, wenn ich da entspannen will? Sagt die Mutter, ja, dann gehen Sie abends um 8:30 gehen Sie schwimmen. Ich habe genauso 8,90 € gezahlt wie Sie. Warum muss ich das ertragen? Dann hüpft mir ein 18-Jähriger auf den Schoß und ich sage, hier, Alter, ne? Ein bisschen Distanz hätte ich schon gern. Und die machen Arschbomben. Also, Die Frage ist doch, muss ich das wirklich alles akzeptieren und wo sind die Räume für Erwachsene, wenn das so ist? Und wenn die Kinder, was sind eigentlich kindgerechte Aktivitäten und Räume? Gehören Kinder in Biergärten? Gehören Kinder in diese Cafés die ganze Zeit? Also es geht so um Zeiten, ich spreche auch von Uhrzeiten. Susanne war in einer Disco in Hamburg. Es war abends um 22:30. Sprang Fatih mit seiner Vierjährigen darum und tanzte so. Die Frage ist wirklich so, müssen wir Erwachsene jetzt unsere Räume für uns verteidigen? Und die andere Geschichte ist, wenn Eltern das machen, warum sie die Konsequenzen dann auch oftmals nicht tragen müssen, ist, die Kinder kommen am nächsten Tag in die Kita. Was meinen Sie, wie wir uns freuen, wenn Montagmorgen ist, die Kinder ein tolles Wochenende hatten, die Eltern dachten, boah, wir gehen jetzt noch bis 23:30 im Biergarten, ist ja wunderschön. Und die hängen dann quengelnd jeden Morgen da. Also da bricht das gerade so ein bisschen bei mir aus, wie Sie merken. Aber für mich ist wirklich so die Frage, was brauchen denn die Kinder und welche Räume? Und gehören die Räume, in denen sie sich im Moment aufhalten, wirklich dazu? Da brauchen Kinder was anderes und die Eltern müssten eigentlich dort sein oder alle?
Ja, aber wir haben da ja natürlich eine Schwierigkeit, Herr Völchert. Also getrennte Räume für Eltern und Kinder. Es ist ja dann auch die Geschäftsidee, das kinderfreie Hotel zu haben und so weiter. Was uns ja auch irgendwie pikiert reagieren lässt. Das kann es ja nicht sein.
Nein, aber wir können von unseren spanischen oder kroatischen oder italienischen Landsleuten lernen. Da laufen die Kinder nebenher locker mit. Und die sind bis abends 10 Uhr, 22 Uhr oder 23 Uhr oftmals auch mit dabei. Das ist eine andere Kultur, okay? Mhm. Da sind Kinder anders dabei. Da wird überhaupt nicht getrennt, sondern die gehen lockerer damit um. Und es ist selbstverständlich, dass die Kinder in einer Kultur sind, wo sie nicht als störend erlebt werden und wo sie sich auch nicht so gebären. Und ich komme wieder zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Es liegt nicht an den Kindern, sondern es liegt an der Führung der Erwachsenen.
Dazu haben wir eine Mail bekommen von Anne Kuhhagen aus Lüneburg. Sie schreibt, ich war Erzieherin und habe beobachtet, dass die Kinder sehr häufig Spiegel meiner Gefühle sind. Wenn ich mich schlecht gefühlt habe, konnte ich machen, was ich wollte. Ich habe sie nicht ruhig bekommen. Ja. Außer wenn ich gesagt habe, dass es mir schlecht geht, dann waren sie rücksichtsvoll. Ja. Häufig konnte ich die Lautstärke in der Gruppe senken, wenn ich mich auf mein Wohlbefinden konzentriert habe. Und ich fühle mich nicht wohl, wenn andere meine Grenzen überschreiten. Vielen Dank für diese Mail. Wir reden ja über die Kinder und ich habe ein Zitat dazu gefunden. Die Kinder von heute sind Tyrannen. Sie widersprechen ihren Eltern, kleckern mit dem Essen und ärgern ihre Lehrer. Es ist fast 2500 Jahre alt, wird Sokrates zugeschrieben. Frau Leitsch, Sie sind ja nun in den späten 70ern geboren, also das ist ja die Generation nach den Kinderläden. Hat man Ihnen nicht auch gesagt, dass Sie unmöglich seien und dass die Kinder von heute, also in den 70ern, doch so ganz anders sind als die von 30 Jahre zuvor?
Wie meinen Sie? Ach, Sie denken jetzt, ich wäre anti-autoritär groß geworden? Da liegen Sie ganz falsch. Ich komme aus dem erzkatholischen Fulda. Da wird man sehr traditionell konservativ erzogen und das ist nicht schön. Also ich bin auch nicht für die autoritäre Erziehung. Ich bin nicht für die schwarze Pädagogik. Das war das, warum ich auch Erziehungswissenschaften studiert habe. Und ich bin in die Praxis gegangen, weil ich dachte, ich möchte das ganz anders machen. Ich möchte, dass Kinder ganz anders aufwachsen. Ich möchte Freund der Kinder sein. Und habe aber in der Praxis gemerkt, dass es nicht das ist, was die Kinder brauchen. Das ist vielleicht mein Ansatz. Und das ist ja auch was ganz Tolles. Und ich habe das Gefühl, dass es auch vielen Eltern so geht. Nur brauchen die Kinder vielleicht was anderes. Und darum geht es letztendlich. Das, was Herr Völchert auch schon gesagt hat, sich individuell anzugucken, wer ist mein Kind und was braucht mein Kind?
Herr Völchert, Sie sind ja in den 50ern geboren. Auch da gab es natürlich Kritik an Kindern und Jugendlichen. Ist es immer so, dass die Älteren die Jungen kritisieren, weil sie mit der nachfolgenden Generation nicht mehr so recht klarkommen?
Die Alten haben die Definitionsmacht. Wir definieren die Kinder und das wird sich nicht ändern. Das war immer so. Eltern, Erwachsene haben die Macht. Und so wie sie mit ihrer Macht umgehen, so werden die Kinder. Und ich muss es auch nochmal sagen, für mich ist es eine Unverschämtheit, wenn Erwachsene Kinder als Tyrannen bezeichnen, auch wenn sie sich in diesem Moment tyrannisch verhalten. Aber dann liegt es an den Erwachsenen, das wahrzunehmen und ihr Verhalten entsprechend zu ändern, dass die Kinder sich ändern können. Weil es geht immer über die Erwachsenen. Wenn die ihr Verhalten ändern, ändern sich die Kinder.
Also, da geht es um die Frage, was wir denn tun können, meine Damen und Herren. Unser Thema heute in der Redezeit im Rahmen der NDR-Debattenwoche Papa, Mama, planlos. Wann sind Kinder gut erzogen? Wir haben zahlreiche Mails bekommen und vielen Dank an Sie, die Sie uns angerufen haben auch noch. Es ist eine Diskussion, in der so viele Meinungen aufeinandertreffen und man kommt ja wahrscheinlich nur mit Schwierigkeiten auf einen Nenner. Im Studio war die Erziehungswissenschaftlerin Tanja Leitsch. Sie ist Mitautorin des Buches Die Rotzlöffelrepublik, vom täglichen Wahnsinn in unseren Kindergärten. Und wir hatten aus München zugeschaltet den Gründer und Leiter der Firma Family Lab, Matthias Völchert. Morgen haben wir zur selben Zeit um 21.05 Uhr wieder Logo, unser Wissenschaftsmagazin. Da gibt es unter anderem das Schwerpunktthema Wüstenbildung, Landdegradation verhindern und Halbwüsten begrünen. Was können die Wissenschaftler des Zentrums für Umweltforschung dazu beitragen? Die Redaktion der heutigen Sendung hatte Joachim Hagen und gleich nach den Nachrichten erwartet Sie Sarah Seidel zu Play Jazz und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Mein Name ist Burkhard Plemper. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.